Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist kürzlich in einer Seminarsitzung entstanden, in der Musik vermitteln Studierende der Musikhochschule Lübeck auf Sänger des Lübecker Shandy-Chors Möwenschied trafen. Das Zusammentreffen dieser zwei Gruppen hat einen persönlichen Hintergrund. Meine Zeit in Lübeck geht nun bald ihrem Ende entgegen. Ab Oktober werde ich am Institut für Musikpädagogik der Universität Münster arbeiten und schaue daher gerade auf die letzten 3 Jahre in Lübeck zurück. Mein persönliches Highlight dieser Zeit war ein intergenerationales Projekt, in dem Studierende eines Musikpädagogik-Seminars mit Shantycore-Sängern ein Mitmachkonzert für Kinder entwickelt haben. Was das Projekt mit den Beteiligten gemacht hat, ist in der Podcast-Folge vom 25. Januar 2024 mit dem Titel »Dann wären wir einfach in unserer Bubble geblieben« zu hören. Mir wird das Projekt in Erinnerung bleiben, weil die damalige Begegnung von Menschen verschiedener Generationen, die sich in verschiedenen Musikkulturen zu Hause fühlen, aus meiner Sicht zu einer musikalischen und persönlichen Entwicklung auf beiden Seiten geführt hat. Im Gespräch, das gleich zu hören sein wird, sind andere Studierende dabei, die gerade das Seminar mit dem Titel »Wir schreiben unseren eigenen Bildungsplan« besuchen. Los geht es mit einer Vorstellungsrunde. Zwischenzeitlich sind leider einige Studierende im Nebenraum zu hören, die Tische und Stühle gerückt haben. In dieser Folge wird wieder einmal der ganz normale Hochschulalltag hörbar. Viel Spaß beim Zuhören!
Ja, ich bin Judith. Ich studiere im Moment den Master of Education als Quereinsteigerin, habe früher Kirchenmusik gemacht und bin jetzt im 2. Semester.
Und Judith ist ungefähr so alt wie ich, was ich sehr interessant finde.
Ja, ich bin Hans Günther, habe schon als Kind zu Hause immer Musik mitgekriegt, Eltern und Großeltern. Großvater hat Posaunenchor der Kirche geleitet und mein Vater hat in der Jugendherberge immer Quetsche gespielt. Alle Leute, alle Gäste, die sich vorher noch nie gesehen haben, mit einbezogen, Musik zusammen. Also internationale Lieder, die erstmal angefangen und dann quer durch. Beim Bund nachher, also im Schulchor natürlich mitgemacht, beim Bund nachher aufgrund Chortätigkeit auch während der Bereitschaftszeit rausgekommen. Das war schon mal ein Vorteil. Nach dem Bund dann bei der Grafischen Liedertafel 10 Jahre gesungen. Danach ging die in die Binsen und seitdem singe ich bei Möwenschied.
Ich heiße auch Judith. Ich bin im 8. Semester hier mit Bachelor of Arts und mein Hauptfach ist Popgesang. Ich habe auch schon ganz klein angefangen, Akkordeon zu spielen und Klavier. Popgesang kam erst später, ehrlich gesagt erst im Studium.
Hast du mit Popgesang Eignungsprüfung gemacht?
Nein, ich habe mit klassischem Gesang Eignungsprüfung gemacht. Aber ich wollte eigentlich schon immer Pop machen und dann habe ich gewechselt.
Auch interessant.
Hagen heiße ich. Meine ersten Erfahrungen mit Musik waren eher negativ. Ich bin nicht im Schulchor gewesen. Das bedeutete, ich kriegte in Musik eine 4. Wer im Chor war, kriegte eine 2. Aber meine Mutter versuchte mich doch an die Musik ein bisschen anzubinden. Aus Lübeck kamen da immer Musiklehrer, die dann mit uns Flöte gespielt haben oder Geige oder Klavier. Ich erst Flöte. Dann bin ich auf Klavier umgestiegen, bis mir die Lehrerin sagte, meine Arme seien doch etwas zu schwer für das Instrument.
Aha.
Und dann hörte ich auf, ja. Ja, dann kam Bund, 2 Jahre Marine und die Frage, bleibe ich da oder gehe ich doch an die Schule? Ich habe mich dann für die Schule entschieden, war überwiegend am Katharineum hier und 5 Jahre im Ausland. Und
wo im Ausland?
Da, wo die Musik besonders gefördert wird. In Rom.
Aha.
Ja, das waren die besten Jahre, die ich überhaupt in meinem Leben hatte. 5 Jahre Rom. Ich bin 2003 pensioniert worden mit 63 Jahren. Habe ich dann versucht, so alle meine Sinne ein bisschen doch wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann kam auch die Musik und dann kam die Einladung zu Mövenpfiet und dann bin ich bei Mövenpfiet gelandet. Und das war eine gute Entscheidung. Ja.
Super.
Ja, mein Name ist Chris. Ich bin auch hier im Umstiegsmaster und Doppelfach Musik. Habe vorher Kirchenmusik studiert und gemacht. Bin jetzt auch noch Kirchenmusiker in Neumünster und aber auch gleichzeitig an einer Schule, an einer Gemeinschaftsschule als Musiklehrer. Und mein Leben war ähnlich bunt. Ich war auf dem Musikinternat in Bayern, bin dann hier hochgekommen, der Liebe wegen und auch wegen der Marine. Das teilen wir. Hab dann den Reservisten-Musikzug in Schleswig-Holstein gegründet und geleitet, also auch die Blasmusik und auch die maritime Musik. Und jetzt, möchte ich das Wissen, das ich da gesammelt habe, mit in der Schule anbringen und verknüpfen. Deshalb bin ich da.
Der Letzte im Kreis, Egon Ruland, hat also ein nicht so bewegtes Leben also wie Hagen, was ihn immer sympathischer macht, wenn es überhaupt noch geht. Schulchor gesungen, dann als Verwaltungsmensch bei der Hansestadt Lübeck, auch dort also den Lehrlingschor also mit begründet. Dann eine ganze Weile gar nichts, weil Arbeit und Familie und Fußball mein Leben also bestimmt hat. Und 1985, einige Jahre nachdem Hans Günther Mövenpfiet also mit aus der Taufe gehoben hat, bin ich dann zum Mövenpfiet gestoßen. Hab dann, darf ich glaube ich einmal sagen, 37 Jahre lang den Vorsitz in diesem Chor also gehabt und wir hatten, glaube ich, also eine gute Zeit. Hab dieses Amt im letzten Jahr abgegeben, befasse mich mit dieser neuen Rolle, nicht mehr vorne im ersten Glied also zu stehen, aber auch weniger Verantwortung, weniger Arbeit also zu tragen. Freude an der Musik, die Freude am Gesang, auch die Freude an der Gemeinschaft, die also in dem Chor sehr stark also vorhanden ist, ist immer noch ein Antrieb, Dienstag zur Chorprobe zu gehen und sich für die verschiedenen Auftritte auch dann anzumelden. Und ein Highlight, und das darf ich vielleicht auch mit Stolz sagen, Highlight war die Zusammenarbeit mit der Musikhochschule hier, dass wir mit verschiedenen Generationen, so kann man es ja sagen, wenn wir die eine sind, dann die Studierenden, die anderen und dann die Kinder, dass man dann also tatsächlich sagt, auch das kann dieser Chor mit den alten Herren, dazu ist er in der Lage. Und Gott sei Dank kann ich sagen, alte Herren, stimmt bald nicht mehr. Wir haben jüngeren Zuwachs also bekommen.
Das habe ich gesehen.
Ja, was für Chöre nicht immer selbstverständlich ist, sondern wir haben also doch diesen dicken Altersbauch, der so zwischen 70, 75 sich also befindet, den weichen wir von unten her also auf und wir sind also sehr froh darüber.
Und wie viele junge Männer habt ihr jetzt? Ich habe einen gesehen bei diesem Singen in den Mai. Hm. Der sah sehr jung aus.
Ja,
und
ja.
Es gibt aber mehrere inzwischen.
Ja. Klaas ist Baujahr 2002.
Ja, wow. 23. Super. Und wie seid ihr an die rangekommen?
Durch verschiedene Möglichkeiten. Also einmal sind wir überall, wo wir auftreten, wo wir auch Öffentlichkeit haben, gibt es also einen Hinweis, wer sich dieser Musik nähern will, kann gerne kommen. Mhm. Dienstag 19 bis 21 Uhr immer Chorprobe. Hauptaugenmerk war immer Kolosseum. Wir machen jedes Jahr im Kolosseum ein Frühjahrskonzert, bisher immer ausverkauft. Und dort wird auch Reklame gemacht für das Singen in diesem Chor und auch Mundpropaganda. Ne, also, dass man dann auch tatsächlich gezielt auch mal jemanden anspricht, der aus dem Publikum mitsingt oder der also zumindest zeigt, dass er Interesse an dieser Musik hat, dass man dann hingeht, anspricht und sagt, bitte,
sehr gut,
könnte man, also nicht sich vorstellen, auch mal zu uns zu kommen. Dann wird Der im Chor findet sich also wieder in einer von den vier Stimmen, wir singen also vierstimmig, findet er sich wieder, probiert, fühlt sich entweder wohl oder nicht wohl und singt dann auch vor in einer kleinen Gruppe.
Oh, man, das macht ihr auch.
Wo man dann also auch sagt, bitte, ja, es hat also Sinn, weiter mitzumachen oder wir müssen das noch ein bisschen rausschieben. Und wird dann in der Jahreshauptversammlung aufgenommen als Chormitglied und kann dann auch nach Absprache oder die Entscheidung liegt beim Chorleiter, auch dann bei Auftritten also dann mit dabei sein. Und die, die jetzt also dazugekommen sind, das sind 5, 6, auch in der Altersstufe, die sind über diese Art und Weise also dann zu uns gekommen und geblieben. Wir haben auch ja, Studenten also auch gehabt, die also kurzfristig also hier in Lübeck sich aufgehalten haben, dann also bei uns mitgemacht haben, es bedauert haben, dass sie dann woanders also dann weiter studieren wollten. Aber es zeigt, dass die Musik und die Gemeinschaft Möwenschied, beides zusammen, immer noch ein Punkt ist, wo man, den man gerne ansteuert. Mhm.
Super.
Wobei Gemeinschaft, Stichwort Gemeinschaft, auch ein Berührungspunkt ist für jemanden, der musikalisch getestet nicht geeignet war, aber der bleibt bei uns wegen der Gemeinschaft.
Ja. Okay, also heißt das, er trifft die Töne nicht?
Ja,
oder?
Genau, ja, ja.
Aber er ist dann auch, Mozart als Ergänzung, er ist dann auch nicht im musikalischen Bereich tätig, sondern er macht Bühnenarbeit, hilft uns also bei den Dingen, ist bei den Proben dabei, kann also auch bei den Auftritten dabei sein, nur nicht oben auf der Bühne als singendes Mitglied, sondern da haben wir also gesagt, wir schaffen auch diese Möglichkeit, jemand in diese Gemeinschaft aufzunehmen. Er fühlt sich also dort wohl, nur es reicht vom von den stimmlichen Möglichkeiten nicht, oben auf der Bühne zu stehen, aber er ist Chormitglied, aber mit anderen Aufgaben, die wir ihm dann zugeschneidert
haben. Ihr seid kreativ geworden. Ich stelle mir die Kommunikation gar nicht so einfach vor, mit so jemandem, der vorsingt und dann zu sagen, leider triffst du aus unserer Sicht die Töne nicht und wir möchten dich aber gerne aufnehmen als Teil unseres Vereins oder unserer Gemeinschaft Möwenschied. Wie war das? Hat er das sofort akzeptiert?
Es ist nicht einfach. Es ist, gehört also zu dem Aufgabenbereich eines Vorsitzenden, eines musikalischen Leiters, dann auch in dieser Situation die richtigen Worte für die Person zu finden. Dass man also auch erkennen kann, mit wem gehe ich um, was tut ihm weh oder was hilft ihm, was kann aufgebaut werden. Und diese Brücke, die wir also dort jetzt in diesem Einzelfall also gebaut haben, zu sagen, wir würden uns freuen, wenn du in der Gemeinschaft bleibst, nur wir müssen erkennen, dass also die stimmlichen Qualitäten bei dir auch in den nächsten 6 Wochen oder in den nächsten 12 Wochen oder so nicht ausreichen werden, um den Chor musikalisch zu vertreten, aber wir würden uns sehr freuen, wenn du uns als Chormitglied im helfenden Bereich erhalten bleibst. Da, glaube ich, haben wir die richtigen Worte gefunden.
Und er hat sich ja darauf eingelassen.
Ja, ja. Mhm. Das war ein Fall. Ja. Ja. Es gibt mehrere andere Fälle, wo wir im Abstand von 4 oder 6 Wochen ein zweites Mal haben vorsingen lassen, ja. Weil es beim ersten Mal könnte was werden, ja, weiß noch nicht, aber guck dir mal noch Lieder an, die du singen willst, die du dann beherrschst und die hören wir dann in 4 oder 6 Wochen nochmal und dann entscheiden wir.
Gab es da Veränderungen in dem Zeitraum?
Ja, doch, doch. Ja. Nur muss man dann auch natürlich als Chorleiter Arsch in der Hose haben, zu sagen, klappt nicht.
Naja, ihr seid ja mehrere, die das entscheiden. Ne? Ich glaube auch, ehrliche Kommunikation ist wichtig. Chris will anknüpfen.
Ich habe das gehört und ich habe mir dann zwangsläufig die Frage gestellt, also wenn ihr das Vorsingen macht, dann müssen die ja schon was können. Weil sonst wird es ja wahrscheinlich schwierig. Wo haben denn die Leute das Singen gelernt?
Ja,
bildet die aus?
Ja, es kommt teilweise, wir sind ja alles Laiensänger. Hans Günther hat sogar ja eine lange musikalische Vita. Ich nehme mich mal oder nehme auch also im Hagen. Wir sind ja an sich unbeleckt. Wir haben irgendwas mitgesungen mal oder mitgemacht. Der einzige Profi bei uns ist also unser musikalischer Leiter, Martin Stör, der letztendlich auch die Entscheidung also trifft, ist diese Person stimmlich also geeignet beim Chor also mitzumachen. Es sind in der Regel ja Laien, auch die zu uns kommen, die sich also in den Chor stellen, die auch von der Umgebung im Chor ja Gesang mitbekommen. Wichtig ist also nicht nur die anderthalb oder zwei Stunden Chorprobe also dort mitzumachen, sondern es ist eine ganz klare Aufforderung auch lernen. Wir haben im Moment, glaube ich, 136 Lieder in unserem Liederbuch. Oh ja. Wir singen ohne Unterlage. Wir singen also wirklich also aus dem Verständnis und dem Gedächtnis heraus. Und es muss passen. Es muss passen nach einer gewissen Zeit, die sich also der Aspirant also dort auch selbst gibt. Die musikalische Seite muss also stimmen und auch
die menschliche.
Es muss menschlich auch zu uns passen. Deshalb kann man sich also bei uns auch nicht eintragen, jetzt bin ich Mitglied, sondern Mitglied wird man durch Entscheidung also der Jahreshauptversammlung, heißt, die Mitglieder entscheiden also darüber, letztendlich, wer in den Chor aufgenommen wird. Die musikalische Seite liegt beim Chorleiter. Und wichtig ist auch also das Votum von den unmittelbar neben ihm stehenden Chormitgliedern, ja, dass die auch dann sagen können, der singt mit, der singt nicht mit, also er kann oder er ist auch bemüht. Und auch deutliche Hinweise von uns lernen heißt, wir haben ja die Möglichkeit, elektronisch auch die einzelnen Stimmen zu den einzelnen Liedern sich also vorspielen zu lassen. Üben, üben, üben.
Und ihr habt ja auch diese Mitsing-Tracks auf eurer Seite aus der Corona-Zeit, die habe ich damals auch gefunden. Damit kann man zu Hause üben.
Ja, also da ist es wirklich, wir sind eingebunden gewesen in ein Projekt also der Landesregierung. Wir haben auch dort, ich darf es glaube ich hier sagen, also einen größeren Betrag also bekommen, der uns auch technisch in die Lage versetzt hat, auch personell in die Lage versetzt hat, einzelne Stimmen zu den Liedern auch technisch aufzunehmen. Und das eben, das ist eine große Hilfestellung, wenn man sich damit befassen will.
Du hast ja gesagt, ihr habt so einen gewissen Fundus von 136 Liedern. Ich stelle mir vor, ihr könnt die wahrscheinlich alle relativ schon aus dem FF. Wenn ich jetzt als neuer Chorsänger komme, heißt das, ich muss mir diese 136 Lieder selber aneignen?
Ja, diese 136, Entschuldigung.
Also erstmal wirst du dann neben einen gestellt, der meistens Stimmführer in dieser Stimme ist, der deine Stimme gleich ein bisschen mit ausbildet. Es gibt dann auch so ein unausgesprochenes Tutorium, dass man sich da so gegenseitig und den Neuen auch hilft, vor allen Dingen, wenn auf den Schlag mehrere kommen. Was bei uns dann auch noch in einer unglaublichen Weise funktioniert, das ist, dass wir die Vorsänger, die Gentlemen, relativ großzügig vergeben. Also es gibt, so wie Ganz Günther, ist natürlich ein jahrzehntelanger Shanty-Sänger, der eine wunderbare Stimme hat. Aber auch die Jungen, die so vor 2-3 Jahren eigentlich sind, auch schon Vorsänger zum Teil. Also sie haben die Chance, gleich richtig, so wie sie wollen, mitzumachen, wenn sie es können. Und dann haben wir natürlich auch so bestimmte Aufgaben. Wir eröffnen die Travemünder Woche nach dem Gebet des Bürgermeisters oder wir sind die maritimen Botschafter der Hansestadt Lübeck auf den Hansetagen. So waren wir jetzt in Danzig beispielsweise.
Wo du den Bürgermeister ansprichst, das fand ich total toll zu sehen, dass er dieses Jahr eine Strophe solo gesungen hat auf dem Marktplatz. Und ich war, glaube ich, vor zwei Jahren war ich da und da stand er zwischen euch und sagte, glaube ich, damals, also ich stelle mich gern mit euch auf die Bühne, ich schunkel mit, aber ich singe auf keinen Fall. Und dachte ich, wow, was für eine Entwicklung beim Lübecker Bürgermeister, dass er jetzt mit Solo-Mikrofon eine Strophe gesungen hat. Wollt ihr dazu was verraten, wie da die Kommunikation mit ihm war?
Es war also ganz einfach. Wir treffen ihn ja auf einigen Veranstaltungen. Ja. Und die Frage dann an ihn gerichtet. Sie stehen jedes Mal dabei. Alle können sehen, dass sie mitsingen. Wäre es mal eine Möglichkeit, also dort, also gerade bei Lübeck, mein Lübeck, hier beim Maisingen, das auch nach draußen zu bringen. Und er hat also erst ein wenig die Stirn gerunzelt, weil er natürlich auch nicht versagen möchte. Oder es soll ja auch keine lächerliche Sache sein, sondern ernsthaft. Er war zur Chorprobe, hat also dort vorgesungen, hat auch zu Hause ordentlich geübt. Und ich glaube, die dritte Strophe, und da ging es nämlich darum, unser neuer erster Vorsitzender, der auch das Lübecklied dann singt, singt er in der dritten Strophe Lübeck, wo ich geboren bin. Er ist nicht in Lübeck geboren, sondern in Köln oder irgendwo da. Aber Jan Lindenau ist in Lübeck geboren, im Marienkrankenhaus. Sodass wir gesagt haben, wenn, dann auch also mit Realität. Ja. Er kann also mit, wirklich mit Wahrheit singen, Lübeck, wo ich geboren bin. Ja. Und so hat er sich dann auf dem Markt präsentiert. Und hinterher, so wie er sagte, war gar nicht so schlimm, aber es hat mir gut getan.
Es war sehr gut. Ja. Also ich war beeindruckt. Ja. Und Chris wollte noch was anschließen.
Ja, ich habe nur noch eine Frage. Also wenn ich das so höre, dann schwingt da ja eine ganze Portion Kulturstolz und Stolz auch auf die Stadt mit. Ja. Kann man so sagen. Ne? Also ihr seid schon sehr verbunden mit Lübeck. Was mache ich denn jetzt als Neumünsteraner, wenn ich bei euch mitziehen kann? Kann ich das überhaupt? Oder noch schlimmer als Bayer?
Keine Schranke.
Ja, okay. Das ist keine Schwierigkeit. Also da ist es, erstmal sind wir Lübecker, wir sind aber Schleswig-Holsteiner, wir sind Deutschland, wir sind Europa, wir sind also Weltbürger. Denn wenn es was gibt auf dieser Welt, was Menschen verbindet, ist die Seefahrt. Ja. Also Hagen, da weiß ich auch, 90% aller Güter, die also über die Welt transportiert werden, werden mit der Schifffahrt also transportiert. Besatzungen auf Schiffen sind so Multikulti inzwischen also geworden, dass da das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten problemlos also dort also möglich ist. Alles die Schwierigkeiten, die man an Land hat, sind auf See, die relativieren sich also dort. Und deshalb ist, wir nehmen auch Bayern auf, gar kein Thema.
Schwein gehabt, ja.
Dienstag, 19 Uhr.
Ja. Ich habe auf der Rückseite schon Aufnahme angefangen.
Ja.
Kann ich auch mit der Hand aufschreiben.
Dass ihr da findig seid, das habe ich schon herausgefunden.
Ja.
Ihr macht gutes Marketing.
Ja. Und wir sind an Studenten sehr interessiert.
Ja.
Du wolltest noch was
sagen. Ja, interessant ist, der Bürgermeister ist uns inzwischen ja sehr ans Herz gewachsen. Das hat auch den Grund, erstens waren wir die Ersten, die ihm zu seinem Amtsantritt gratuliert haben. Er hat am 1. Mai sein Amt begonnen.
2018.
Und da haben wir ihn gleich um Mitternacht gratuliert und ihn in unsere Reihen genommen. Und dann hat er jetzt einen Stadtpräsidenten, der von sich immer sagt, dass er in einem Chantichor singt, und zwar in Travemünde. Sagt es immer ganz gern so, dass er mit Lübeck verbunden ist. Und ich glaube, das hat den Bürgermeister auch
mit angestachelt.
Ja. Dass er da nicht nachlässt auf diesem Gebiet.
Und ich glaube auch, er ist euch ans Herz gewachsen, weil er sich eben geöffnet hat und auch mitsingt und sich jetzt auch so präsentiert. Ne? Ihr habt jetzt schon mehrfach den Aspekt der Gemeinschaft betont durch die Musik, die euch total wichtig ist in eurem Chor.
Ja.
Und das geht im Endeffekt ja mit jedem Menschen, der dafür offen ist. Ne? Und es macht was mit dem Herzen. Ich sage noch mal kurz, was hier laufen jetzt ganz viele Studierende vorbei. Über 40 ist gleich ein Workshop zu Steuererklärung, wenn man Künstler ist. Also ein ganz wichtiger Workshop. Darauf werden hier gleich viele Leute vorbei laufen und Hallo sagen. Aber wir lassen uns davon nicht stören. Ist ja schön, wenn die hier uns anlächeln. Jetzt würde ich mal einen Schwenk machen zu unserem Seminarthema. Wir treffen uns in diesem Seminar immer Mittwochmorgen und es ist ein eher theoretisches Seminar. Das heißt, wir lesen viele Texte, wir laden Menschen ein, um mit ihnen zu sprechen, so wie euch heute. Und wir diskutieren darüber, was soll eigentlich im Musikunterricht passieren heutzutage in Schleswig-Holstein? Wie stellen wir uns das vor? Was halten wir für wichtig? Vor allem, was für Erfahrungen halten wir für wichtig, die Kinder, Jugendliche oder Heranwachsende Musikunterricht machen sollten in allgemeinbildenden Schulen, wo alle Kinder ja nun mal hingehen. Das Seminar heißt, wir schreiben unseren eigenen Bildungsplan. Und ihr seht hier, wir haben so eine Cloud und da haben wir schon angefangen, Dinge zu sammeln. Das gucken wir uns jetzt nicht alles an, aber bis Mitte Juli soll da ein eigener Bildungsplan für das Fach Musik in der Sekundarstufe 1 entstehen. So, das ist das Ziel des Seminars. In der ersten Sitzung haben wir uns mit den Fachanforderungen für Musik in Schleswig-Holstein beschäftigt. Hier heißt der Lehrplan also Fachanforderungen, etwas strenger, haben wir festgestellt. Es gibt ganz klare Anforderungen an den Musikunterricht, die Lehrerinnen und Lehrer erfüllen sollen. Dann haben wir direkt, bitte?
Sabine Höhn, ja.
Genau, dann haben wir direkt Sabine Höhn eingeladen, die ja auch eine Kollegin hier ist. Die gibt ja hier nach wie vor auch Seminare.
Ach so, meine ja. Kollegin.
Auf jeden Fall war sie über 30 Jahre Betreuerin der Referendarinnen in Schleswig-Holstein tätig. Und darum habe ich sie eingeladen und weil sie diese Fachanforderungen mitformuliert hat, und zwar sogar zweimal in ihrer Karriere. Also haben wir sie interviewt, wie kommen solche Texte zustande, wer redet alles mit und so weiter. Die Woche drauf haben wir uns Bildungspläne anderer Bundesländer angesehen. Die Wahl fiel auf Hamburg, weil Judith da auch erlebt und auch schon unterrichtet. Judith hat sich mit den USA beschäftigt und du mit Bayern, weil das dein Heimatbundesland ist. Und da möchte ich kurz mit euch was teilen, was in der letzten Woche sich ereignete. Und zwar hat mich eine Studentin aus Leipzig schon vor einigen Monaten kontaktiert, weil sie Chorleiterin ist und partizipativ arbeitet und ihre Staatsexamensarbeit, so heißt das noch in Leipzig, also in Sachsen, darüber geschrieben hat, wie kann man Partizipation im schulischen Musikunterricht im Singen fördern. Und sie kennt das Konzept Vocal Leadership oder The Intelligent Choir, das aus Dänemark kommt, also hier ganz in der Nähe. Und das hat sie analysiert und auch überlegt, wie kann man dieses Konzept im Musikunterricht zur Anwendung bringen. Und ich habe ihre Staatsexamensarbeit jetzt lesen dürfen. Und da nimmt sie Bezug auf den Lehrplan in Sachsen. Und ich dachte, zwei Sachen will ich mit euch teilen, die finde ich interessant, weil wir uns mit Sachsen nicht beschäftigt haben. Genau, da hat sie hier das Kapitel Curriculare Vorgaben und ich lese mal das gelbe laut vor. Da steht in Sachsen, die Schule als sozialer Erfahrungsraum muss den Schülern, männliche Form übrigens, Gelegenheit geben, den Anspruch auf Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung einzulösen und Mitverantwortung bei der gemeinsamen Gestaltung schulischer Prozesse zu tragen. Das steht in Sachsen im Lehrplan von 2019. Hagen fängt an zu lachen, das amüsiert ihn. Erklär mal, was dich amüsiert daran.
Das erinnert mich so an meinen Studiumbeginn, wo wir große Demonstrationen gemacht haben, damals Scharbesuch und so. Die Universität hat damit darauf reagiert, Reformen ja, aber keine Veränderung.
Okay. Das ist ja eine tolle Reaktion.
Und das ist auch die Wirklichkeit, die dahinter steht. Ich meine, was diese junge Frau geschrieben hat, ist ganz wichtig. So müssen wir uns beschäftigen.
Nee, das, dieser gelbe Satz, der steht im Lehrplan von Sachsen von 2019. Sie hat das zitiert.
Wird nur nicht umgesetzt.
Naja, ich arbeite daran, auch mit diesem Seminar, dass es mehr umgesetzt wird. Ne? Also da muss man ja irgendwo anfangen.
Das ist ganz
und ich würde das nicht so pauschal sagen, da tust du, glaube ich, vielen Lehrerinnen und Lehrern Unrecht, die das ermöglichen.
Schulleitungen. Die Lehrer machen das gerne, aber die Schulleitungen lassen das nicht zu.
Es gibt ganz tolle Schulleiter. Ich hatte einen Podcast zu Gast, Lukas Kutschewski, der an der OZD Schulleiter ist und der arbeitet so. Der lädt jeden Einzelnen aus dem Kollegium ein und fragt, okay, wir tragen hier gemeinsam Verantwortung für die Ausbildung der jungen Menschen. Wie möchtest du dich einbringen? Was sind deine Stärken? Wie möchtest du die Schule mitgestalten? Ne? Hier steht ja auch gemeinsame Gestaltung. Also es gibt auch in Lübeck solche Schulleiter. Da muss ich die Schulleiter und Schulleiterin verteidigen an dieser Stelle.
Das war meine Erfahrung.
Okay.
Auch als Schulleiter.
Möchtet ihr noch was sagen zu diesem Satz, der in Sachsen steht? Woran denken da die Studierenden? Wir haben ja viel über solche Themen schon gesprochen.
Habt ihr das mal erlebt, zum Beispiel in eurer Schule?
Ja, also ich glaube, es hängt immer auch ein bisschen mit der Schulform, der Schule und dem Kollegium zusammen, wie das dann in der Praxis gelebt werden muss oder ist oder wird. Und da ist jeder gefordert, im Kollegium und an der Schule dazu beizutragen, dass das den Schülerinnen und Schülern ermöglicht wird. Ich halte das für eine Grundvoraussetzung, um an der Schule unterrichten zu können, weil es einen guten Raum dafür bildet, dass das ermöglicht wird den Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, dass man sich jeden Tag, wenn man dorthin geht, vor Augen führen muss, dass man dafür verantwortlich ist.
Ich finde, das ist auch nah an den Forderungen der OECD. Also die OECD ist ja eine internationale Organisation und die hat von 2015 an 300 Menschen eingeladen aus verschiedenen Gruppen, also aus politischen Gruppen, aus der Zivilgesellschaft, und es war auch intergenerational. 300 Menschen haben zusammen überlegt, was sind Fähigkeiten, die junge Menschen schon in Schulen erwerben müssen, damit sie später die Welt auf eine verantwortungsvolle Art gestalten können. Und mich hat der Satz auch an den Lernkompass 2030 der OECD erinnert. Du nickst gerade, Judith.
Ja.
Kannst du mal sagen, wo du da den Zusammenhang siehst?
Also in dem OECD-Lernkompass geht es ja letztendlich auch darum, wie können wir die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, eben in der Zukunft fit zu sein. Und letztendlich ist es da sehr wichtig eben, dass sie diese Agency, also diese Handlungsfähigkeit eben erwerben, dass sie auch schon in der Schule mitgestalten können und ja, Wissen letztendlich nicht nur eingetrichtert bekommen, sondern selber Verantwortung für ihr Lernen und Tun übernehmen auch.
Genau, also in diesem internationalen Lernkompass nennt man das Student Agency, und Judith hat gesagt, also das heißt, Handlungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen soll gefördert werden.
Und wie machen die das an der OECD?
Also von Lübecker Schulen kann ich jetzt nicht berichten, aber ich kann von Hamburger Schulen berichten, dass wir zum Beispiel an unserer Schule im nächsten oder übernächsten, je nachdem wie schnell die Lehrerkonferenz ist, vermutlich im übernächsten Schuljahr einige Stunden zugunsten eines Bereichs Projektlernen zur Verfügung stellen, wo die Schüler und Schülerinnen dann selbstständig selber entscheiden können, was sie... Es ist ein Gymnasium, muss man wohlgemerkt sagen. Also auch da ist ja der Curriculum-Druck schon da, aber wo eben das selbstständige Lernen,
Also kommt.
Kommt. Also ein anderes Beispiel ist ein neu entstandenes Hamburger Gymnasium, wo die Schüler als ein Projekt haben, Sozialraum gestalten und sich ein Projekt vornehmen. Also das wird dann in der 6., 7. Klasse stattfinden und dann auch regelmäßig weiterhin. Es gibt es, aber es ist natürlich tatsächlich immer der Curriculum-Druck da, trotzdem.
Es gibt seit Jahrzehnten solche Schulen, die das machen. Ja, eine Schulleiterin hat das mal gesagt, Schule kann gelingen. Die kam aus Wiesbaden, glaube ich. Ich habe den Namen vergessen.
Es gibt tolle Schulleitungen, die auch Bücher schreiben. Also ich habe letztes Jahr im September in Kassel Margret Rasfeld kennengelernt. Die hat mittlerweile viele Bücher geschrieben. Und die hat den Friday erfunden, was viele Schulen auch schon übernommen haben. Also dass gesagt wird, der Freitag ist unser Friday, also frei im Sinne von frei, vom Deutschen frei. Und da können Jugendliche dann an Projekten arbeiten. Und die Lehrkräfte sind dafür da, sie zu beraten. Und das ging von dieser Frau aus, und die saß neben mir auf einer Podiumsdiskussion in Kassel im September, war eine sehr beeindruckende Frau, die ist schon fast euer Alter, und die hat daran geglaubt, dass das geht, und hat es einfach gemacht. Und es gibt immer mehr Leute, die das tun. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch wie du, Hagen, will ich damit sagen. Chris wollte sich noch melden.
Ich glaube, dass die Schule immer ein sozialer Erfahrungsraum, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für uns als Lehrende ist,
ja.
In allen Bereichen. Eigentlich wäre schön, Schule würde sich als Campus verstehen, als Begegnungsstätte. Das wäre zumindest das, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, dass es bei uns an der Schule ganz gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel im 7. Jahrgang ein Projekt, das nennt sich Bühne 7, über das Schuljahr schreiben und führen letzten Endes dann auch die Schülerinnen und Schüler ein Theaterstück auf mit dem gesamten 7. Jahrgang. Also diese Räume gibt es, und die haben ja wirklich dann eine soziale Komponente. Und ich glaube, dass der soziale Aspekt an Schule auch immer sehr stark davon beeinflusst wird, wo ist die Schule und mit welchen Schülerinnen und Schülern wird da gearbeitet. Gerade jetzt mit der Erfahrung im Katharineum, im Vergleich zu der Schule, an der ich sonst unterrichte, ist mir das sehr deutlich geworden, dass es da wahnsinnig große Unterschiede gibt von den Leistungsspektren, von der Zusammensetzung, von dem Bildungshintergrund und den Elternhäusern. Bei uns habe ich manchmal den Eindruck, dass die Schule als sozialer Erfahrungsraum vieles aufhängt, was in Familien gar nicht stattfindet.
Letztendlich ist ja auch die Frage, wie groß man das Ganze aufhängt. Also Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, Selbstständigkeit kann ja auch im kleinen Rahmen stattfinden.
Ja.
Also schon, wenn die Schülerinnen und Schüler entscheiden dürfen, ich habe mehrere Themen zur Auswahl, welches interessiert euch mehr? Oder ich möchte diese drei Blöcke in der Unterrichtsstunde durchführen, aber ihr dürft mal entscheiden, an welcher Stelle, also was wir jetzt als erstes machen.
Das wird zum Beispiel in Finnland auch so praktiziert. Ich erinnere mich gerade an eine Dokumentation, die ich vor ein paar Monaten auch mit Studierenden angeguckt habe. Da waren in Finnland in einer Grundschule und da wird immer morgens gesungen in jeder Grundschule. Und die Kinder dürfen aber selber sagen, jetzt wollen wir singen. Und dann wird es dann gemacht.
Ja, also das, was ich sagen wollte, ist, es geht nicht nur darum zu gucken, wo wollen wir hin, sondern wo kommen wir her. Also was bringen die Kinder überhaupt mit, wenn sie bei
uns kommen? Beides, würde ich sagen.
Ja, aber oft ist es ergebnisorientiert. Also man hat meistens das Endziel mehr im Blick als die Entwicklung, wo kommen wir eigentlich her. Und je nachdem, was die mitbringen, kann ja das Endergebnis dann auch nicht sich verändern, also oder eben auch nicht.
Also meine Frage als ja, alter Schüler taucht immer wieder auf, Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, wo bleibt also da der Lehrplan, wo bleibt
das Ziel? Das ist der Lehrplan.
Ja, ja.
Das steht im Lehrplan.
Das ist ja nur, es soll ja eine gewisse Qualität der Wissensvermittlung auch stattfinden. Wenn ich also ein Schuljahr beginne, habe also die Klasse also vor mir, diesen roten Diamanten, den soll ich dann also am Ende des Schuljahres ja auch mit einem gewissen Wissen ausgestaltet haben. Bei mir ist immer noch so im Hinterkopf, wir bilden unsere Schüler hervorragend aus mit theoretischem Wissen, aber einen Mietvertrag können sie nicht unterschreiben. Ich finde das also wirklich gut, nur bei mir taucht dann immer so die Frage auf, dieser Auftrag, den die Lehrerschaft, also die Lehrkräfte also dort haben, eine gewisse Menge von Wissen auch aus ihrem Fach den Schülern also anzubieten und auch abzufragen, kritisch mit einer Benotung eventuell, wo man auch feststellen kann, was hast du gewusst, was hast du nicht gewusst und wo stehst du im Klassengefüge? Dass man das auch für mich also nicht aus dem Auge verliert, um jetzt nicht also zu sagen, wir geben den Lehrauftrag fast ab, sondern wir gestalten den Lehrauftrag, den wir als Pädagogen haben, mit den Kindern zusammen. Aber genau. Das Ziel ist immer noch Wissensvermittlung.
Ne? Das ist letztlich Partizipation, ja. Dass man es gemeinsam gestaltet und transparent bespricht auch. Ja. Und da die jungen Menschen ernst nimmt.
Ja. Hagen hat erzählt, dass er im Schulchor eine 4 bekommen hat.
Ohne Schulchor.
Ja, du durftest nicht mitmachen.
Das war eine Bestrafung.
Und dann gab es auch noch eine 4 dafür. Das kann sich nicht gut anfühlen, oder? Nee. Und wenn du heute noch davon erzählst, hat es dich nachhaltig geprägt.
Aber er singt heute im Chor, das ist toll.
Aber das ist nicht der Verdienst, würde ich sagen, des Lehrers.
Nein.
Trotz gewollter Wissensvermittlung. Und die Frage ist doch, also toll, dass du singst und dass du dich davon nicht hast beeinflussen lassen für den Rest deines Lebens, aber darum geht es ja. Bei aller Wissensvermittlung können wir ja in Schule nicht sagen, hör mal, du singst so räudig, du machst nicht mit. Sondern unser Auftrag ist ja genau das, allen diese Möglichkeit zu geben, am Unterricht teilzunehmen. Und natürlich steht die Qualität da im Vordergrund, aber wer bewertet denn die Qualität? Und dann auch noch in Noten. Und wie soll ich denn jetzt als Lehrer jemand sagen, der stimmlich vielleicht auch aufgrund seiner Entwicklung nicht in der Lage ist, so zu singen, wie ich es mir vorstelle, also mein Qualitätskriterium nicht erfüllt, dem zu sagen, hör mal, nee, da darfst du nicht mitmachen und deshalb kriegst du eine 4, das würde ich als Lehrer wirklich kontraproduktiv empfinden.
Ist
und auch
noch anders.
Nicht gut, okay.
Ich habe mich nicht zum Chor hingezogen gefühlt.
Okay.
Und da habe ich auch die 4 gegeben.
Ja, ja. Ja, okay.
Das, du warst also selbstbestimmt, was da auch steht.
Ja. Okay. Ja. Danke für die Ergänzung.
Aber trotzdem, dann kann man sagen, dafür wurdest du bestraft, für deine selbstbestimmte Entscheidung mit einer schlechteren Note. Kann man so sagen, oder?
Ja, also 4 haben wir so hingekriegt.
Und übrigens, als ich Schülerin war im Gymnasium in Herzberg am Harz, hat meine Musiklehrerin auch entschieden in der Oberstufe, wer im Schulchor mitsingt und sich einbringt, kriegt einen Extrapunkt dafür. Und da hat mein Bandkollege Konrad, der am Drumset saß, hat regelmäßig, wenn sie die Noten verkündet hat, da Protest geäußert, hat gesagt, was er davon hält, von dieser Methode. Genau.
Aber darf ich noch mal zu diesen ganzen Sachen. Das Gelb Unterlegte unterstütze ich, solange ich leben kann, lebe. Aber die Wirklichkeit ist so weit davon noch entfernt. Und das Allerschlimmste,
ja, das ist ein Ideal.
Das Allerschlimmste ist die Kultusministerkonferenz. Solange wir von dieser Kultusministerkonferenz abhängig sind, können wir in den Ländern keine gute Bildungspolitik machen.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich mich damit nicht so auseinandergesetzt habe. Und möchtest du das kurz begründen?
Ja. Vor 2 Jahren wurde für die Bundeswehr 200 Milliarden innerhalb von 14 Tagen beschlossen. Bundestag und Bundesrat. Kein Mensch würde heute in der Lage sein zu sagen, wie viel wir eigentlich für die Bildungsfähigkeit unserer Kinder bereit sind zu zahlen. Keiner. Man weiß es gar nicht.
Denn okay, du meinst also die Entscheidung, wer welche Ressourcen bekommt.
Ist viel wichtiger.
Ja?
Und dann frage ich mich nochmal, wie werden denn, in Sachsen werden ja fast keine ausgebildeten Lehrer mehr eingestellt, in Berlin auch nicht. Sondern nur quer.
Woher weißt du das?
Aus der Zeitung.
Okay.
Also ich lese noch Zeitung. Und welche Rolle spielen denn dabei also etwas die Quereinsteiger?
Naja, ich unterrichte seit 6 Jahren an der Gemeinschaftsschule für Musik. Ich bin von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag weitergereicht worden. Mhm. Ich behaupte einfach mal, dass ich auch vor diesem Studium schon wusste, wie eine Zidur-Tonleiter aussieht.
Fachwissen in Musik vorhanden.
Genau, kann man schon mal sagen.
Ja.
Das, was mir wirklich fehlt, ist die pädagogische, methodische und didaktische Herangehensweise. Und dafür finde ich, ist das Studium wirklich essentiell und absolut wichtig.
Mhm.
Und deshalb bin ich dankbar, dass es den Umstiegsmaster gibt. Und wenn ich jetzt einen Master in Musik hätte, also Konzertmeister wäre oder A-Kantor oder Kirchenmusiker und dann an die Schule gehe, dann habe ich ein breit aufgestelltes Fachwissen, aber dann habe ich vielleicht auch in meiner Fachrichtung nicht unbedingt das Bedürfnis, das einer 6. Klasse beizubringen, weil ich vielleicht eher das Bedürfnis habe, an der Orgelempore einen Reger zu spielen.
Ja.
Oder das NDR-Symphonieorchester zu leiten oder so. Und mal abgesehen davon, am Ende reduziert sich es auch auf die menschliche Komponente. Ich kenne durchaus auch Kirchenmusikerkollegen, wo ich ganz froh bin, dass die eher auf der Orgelempore nicht vor Klassen stehen, weil es vielleicht einfach nicht so sozial kompatibel ist. Und ich glaube, da zu sagen, naja, die Quereinsteiger, die da unterrichten, die können nichts, finde ich
das
deshalb
ich
schwierig,
gesagt.
Weil, ja, das ist so das, was manchmal so getitelt wird in Zeitungen, finde ich deshalb schwierig, weil es wirklich Einzelfallentscheidungen sind und ich behaupte einfach mal, dass sich weder die Elternvertreter noch der Direktor die letzten 6 Jahre für mich als Lehrer so stark eingesetzt hätte, dass ich ständig irgendwelche Vertragsverlängerungen bekommen hätte. Also insofern, glaube ich, ist es wirklich von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ich kenne auch ausgebildete Kollegen, wo ich nicht immer sicher bin, ob das ein sinnvolles pädagogisches, tragendes Konzept ist, das die da fahren. Und gleicherweise gibt es ganz viele wundervolle Lehrer, die ich kenne und die ich sehr schätze. Und auf beiden Seiten. Hat immer mit Menschen zu tun.
Ja.
Gut zu hören.
Möchtest du dich auch noch äußern als Quereinsteigerin?
Also ich bin ja relativ frisch Quereinsteigerin und habe vorher einen Master gehabt. Aber einen künstlerischen Master, eben als Kirchenmusiker. Ich muss sagen, was ich hier im Studium lerne, hilft mir doch sehr einfach, um auch anders als, ich habe bis jetzt mit Kinderchören gearbeitet und alles, aber eine Schulklasse ist was anderes. Ich glaube, wo ein großes Manko ist bei den Quereinsteigern, ist, dass die einfach ab dem ersten Tag vor einer Klasse stehen und dann das entsprechende Standing brauchen.
Ja. Habe ich selbst auch erlebt.
Nach der ersten Woche nicht hinzuschmeißen, sondern zu sagen,
richtig,
das wird besser und es ist ja nach der zweiten Woche auch viel besser geworden, aber
schon nach der zweiten? Wow.
Ja, es ist noch verbesserungsfähig, würde ich ganz selbstkritisch sagen, aber es Es geht aufwärts und ja, die Schulen freuen sich ja wahnsinnig, dass die Quereinsteiger da sind, haben einfach nicht die Ressourcen da, aber dass das irgendwie von Behördenseite oder sonst was eine Kraft gestellt würde, um diese Quereinsteiger gut einzuarbeiten.
Ja, das ist verdammt kaltes Wasser. Und Schule ist ein Mikrokosmos. Das ist wirklich so. Also das System als Schule musst du ja auch erstmal verstehen. Wenn du aus der freien Wirtschaft kommst, da läuft es ja anders. Da gehe ich ins Büro von meinem Chef und dann ist es in 5 Minuten funktionabel möglicherweise gelöst. Das gelingt an Schule ja nicht immer so, weil da noch ein Ministerium dazwischen hängt, weil man nochmal Anträge schreibt, weil man mit den Schulrechtshürden vertraut sein muss. Was darf ich nicht? Und auch viele Unsicherheiten halt erlebt. Also ich bin über die Zeit als Quereinsteiger sehr dankbar, weil es mich als Mensch geprägt hat und ich fürchte auch, ich habe meine Schüler geprägt.
Und du hast auch Unterstützung bekommen, offensichtlich.
Also ich habe meine Arbeit...
Anerkennung, wie gesagt.
Anerkennung ja, aber ich kam da an, habe meinen Vertrag unterschrieben und eine halbe Stunde später hieß es, hier ist deine Lerngruppe, da hinten ist der Musikraum.
Mhm. Und du bist ganz alleine auch reingegangen in den Raum.
Ja, ja.
Genau. So war es bei mir auch.
Ich habe
am Donnerstag einen Anruf bekommen von der Schulleitung, können Sie anfangen? Am Freitag habe ich zugesagt, am Dienstag stand ich vor der Klasse und habe am Dienstagmorgen meinen Vertrag unterschrieben.
Und für das,
ich wusste nicht, wie das C-Touch funktioniert, außer dass es an- und ausgeht und das, also die...
Ein Sprung ins kalte Wasser.
Ein Sprung ins kalte Wasser.
Hatte ich auch, aber ich war etwas jünger als ihr. Ich war damals Ende 20 und hatte studiert und hatte diese ganzen Dinge, die heute in der Hochschule eine Rolle spielen. Also dass das Musikmachen oder Musikunterricht auch etwas Soziales ist und dass wir da auch eine Gruppe anleiten, das war damals alles gar nicht Thema. Und ich bin da auch wirklich baden gegangen, da am Anfang in Neukölln als Quereinsteigerin. Also ich war 3 Monate Quereinsteigerin und dann bin ich ins Referendariat gegangen. Und da habe ich erst richtig gelernt, wie macht man das methodisch, didaktisch.
Genau.
Also ich kenne das sehr gut, das Gefühl. Ich war nur einiges jünger noch.
Aber es hat einen großen Vorteil. Wer das macht, über einen so langen Zeitraum, und so leidensfähig ist, der will das auch.
Ja, das stimmt.
Also, ist jede Extrameile einmal gegangen. Dem kann man nicht absprechen, dass er nicht irgendwie Feuer und Flamme für den Beruf ist.
Ja, guter Punkt.
Und das ist das, was die Schulleitungen auch wahrnehmen, wenn du Feuer und Flamme für den Beruf... Also die Wertschätzung ist total da von den Schulleitungen.
Aber das habe ich ja eben so im Halbsatz, dass sich die Schulleitung und auch die Eltern dafür verwendet haben, dass sie immer wieder Verträge bekommen haben. Weiß ich, wie viele Kettenverträge Sie inzwischen abgeschlossen haben?
9. Also, und das ist eine sehr undankbare Position. Jetzt macht man das Studium, quält sich wirklich durch alle Ausbildungen mit 70, 80 Stunden Wochen und wird dann fallen gelassen. Das ist schon hart. Ne? Mhm. Und theoretisch, wenn, ist meine Meinung den Quereinsteigern, also da wird oft nicht besonders wertschätzend mit diesen Personen, mit dieser Personengruppe umgegangen. Und es gab auch so einen Symposium in Kiel im Ministerium und da wurde auch schon drüber gesprochen. Allein der Wille, es zu ändern, ist nur zu wenig. Also
ist denn die traditionelle Lehrerschaft, ich nenne das also mal so, sträuben sie sich? Es muss ja irgendwo dieser, ich nenne es mal Widerstand gegen Quereinsteiger oder die Nichtanerkennung von Quereinsteiger, muss ja irgendwo herkommen. Das ist ja irgendwo, dass also der gewachsene Lehrer, der also 8, 10, 12 Semester studiert hat, der also dann auch mit Pädagogik und Didaktik also sich also auskennt, vor die Klasse geht, mit A12, A13, A14 also dort eingestellt wird, mit einem lebenslangen Vertrag als Lebenszeitbeamter, dass die also sagen, wir haben das gelernt, wir haben unsere Zeit also als Studium dort eingesetzt und jetzt kommt jemand, der hat mal auf der Orgel gespielt und will jetzt also das Gleiche an die Kinder herantragen wie ich, der das also jahrzehntelang also geübt hat.
Ich habe das mit Karin Prien ja schon mal diskutiert.
Ich hoffe, dass Sie den Namen erwähnen.
Und Es gibt einfach sehr viele Interessenskonflikte. Einer davon ist die GEW, die natürlich weniger Interesse daran haben. Aber jeder, der glaubt, dass dieser Umstiegsmaster eine Abkürzung sei, dem kann ich nur antworten, macht das mal. Ihr werdet merken, dass ihr unter 10 Jahren da eigentlich gar keine Chance habt,
das ist jetzt etwas also, übertrieben mit den 10 Jahren.
Naja, weil jeder von uns hat eine Vorbildung gemacht. Ich habe eine Lehre gemacht, ich habe was anderes nochmal studiert, habe dann Kirchenmusik studiert und bin jetzt im Umstiegsmaster und dann kommt noch das Ref dazu. Also ich habe jetzt im 3. Mastersemester noch mindestens 3 Jahre vor mir. Also es ist nicht geschenkt. Also das muss man wirklich mal sagen.
Ja, ihr müsst auch viel arbeiten.
Und das macht man in dem Bewusstsein, dass man ein Kind hat, dass man eine Frau hat, dass man seine Familie ernährt, dass man arbeitet nebenbei im Vollzeitstudium. Und das geht richtig auf die Knochen. Das muss man echt sagen. Deshalb sage ich, das ist nicht geschenkt.
Aber ich würde gerne diese Diskussion hier abbrechen und meine Macht als Moderatorin nochmal einsetzen, denn wir wollen bis 11:15 das Seminar machen. Und ich hatte die Studierenden ja auch gebeten zu überlegen, was für Fragen sie euch mit eurer Menge an Lebenserfahrung stellen wollen, wenn ihr jetzt überlegt, ja, Musikunterricht im Jahr 2025, was sollte da passieren? Also habt ihr konkrete Fragen formuliert?
Ja.
Judith, ich gucke dich auch an, weil du hast dich noch nicht geäußert. Möchtest du vielleicht?
Ja, also darf ich annehmen, dass ihr das Kompetenzquadrat kennt?
Nein. Okay, das musst du jetzt erklären in deinen Worten.
Also in den Fachanforderungen von Schleswig-Holstein, da haben wir ein Kompetenzquadrat mit 4 Feldern, also 4 Kompetenzen, die der Musiklehrer regelmäßig in den Unterricht einbauen soll. Einmal Musik gestalten und Musik erschließen, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig im
Kopf. Ja, ja.
Aber da gibt es einen Bereich der Aktion, dass man ja Musik macht mit Instrumenten oder mit der Stimme oder Musik arrangiert und erfindet. Dann gibt es den Teil der Transposition. Da gestaltet man, also da setzt man Musik in Bilder um oder in Bewegung oder auch in Sprache. Und dann haben wir unten die Reflexion und die Rezeption, hören und Musik einordnen, zum Beispiel in Epochen oder so. Und bei der Reflexion, da untersucht man die Wirkung der Musik oder spricht so über die Kontexte und analysiert ganz viel. Ja, da wollte ich jetzt fragen, was Sie von der Transposition halten würden. Also, dass man Musik in Bewegung umsetzt, beziehungsweise in Bilder. Also, ob das überhaupt, also, ob das wirklich hilfreich ist oder ob das nicht doch nur Spielkram ist.
Also, ich denke, wir als Realisten, die wir nun mal geworden sind oder im Laufe der Zeit, sehen das wirklich mehr als Spielkram an. Also ich weiß nicht, ich kann für euch nicht sprechen, aber im Prinzip denke ich, dass wir so erzogen sind.
Ah, interessant. Du sagst, ihr seid so erzogen.
Ja.
Das als Spielkram zu sehen.
Ja.
Aha.
Weil ich kann es nämlich auch nicht so genau unterscheiden. Mhm. Deswegen habe ich mir diese Frage gestellt.
Ja. Also ich habe Schwierigkeiten, mir darunter was vorzustellen.
Vielleicht erläutert ihr mal, was wir letzte Woche am Dienstag gemacht haben.
Ja, gut, da war ich nicht da, aber...
Doch, also so, da habt ihr Musik in Bewegung umgesetzt, da habt ihr genau das gemacht.
Ja,
ja, ich habe mich gefragt, ob es sich auch bei Shanti eigentlich so ist. Ihr erzeugt ja auch ein Bild über Seefahrt, mit Hilfe der Musik. Und jeder, der an Shanti-Chöre denkt, hat ja sofort... etwas im Kopf, ja genau, wie das aussieht und wie sieht so ein Shanty-Chor aus, wie stellt er sich dar? Da würde ja jetzt wahrscheinlich kaum einer an moderne Seefahrt denken, sondern man hat ja wirklich, wie er das ja selber auch sagt, diesen Seefahrer-Typus irgendwie als Bild, als Bild im Kopf, ne? So etwas wettervergerbt und dann, naja, oder?
Ja.
Und das ist doch eine Form dann irgendwie der Transposition von Musik zu Bild.
Nein. Da muss ich widersprechen. Also das, was du darstellst, das ist reflektieren über den Kontext einer Musik. Also das ist die Reflexion über Kontexte. Dass das Shanty-Repertoire eben aus dieser Kultur stammt, aus der Seefahrerkultur.
An das Bühnenbild und so. Jetzt bei dem
bei dem
Auftritt, da standen die Kisten, dann die Dekoration, die Kleidung.
Ah, das, ja. Das
gibt
das,
ja ein Bild in Gesamtheit und das muss ja zur Musik passen. Das wäre ja irgendwie komisch, wenn da jetzt eben keine tauben Kistenlägen, sondern eine Stehlampe.
Und da würde ich zum Beispiel sagen, das ist überhaupt keine Spielerei. Also ich positioniere mich jetzt einfach mal, weil man sich dann ja mit einer bestimmten Musikkultur auseinandersetzt, wo die herkommt, mit den Menschen, was sie getan haben. Und dann überlegt man sich, wie können wir das bildnerisch auf einer Bühne darstellen. Nee, das ist auf jeden Fall Transposition.
Ja.
Jetzt danke, dass du es konkreter nochmal erklärt hast.
Ja,
also ja. Wir aus der Praxis gesprochen, soweit mir das zugänglich ist. Unser Chorleiter möchte eigentlich im Wesentlichen, dass wir wie ein Eichenwald dastehen.
So. Darf das im Podcast bleiben?
Ja, ja.
Erkläre das bitte, ein Eichenwald.
Ja, das sind stämmige Bäume, die eigentlich nicht ins Wanken geraten oder ins Tänzeln oder so etwas geraten. Ich bin da eigentlich anderer Meinung. Ich denke, wir könnten die Musik mit Bewegung vielleicht sogar verständlicher machen. Aber
optisch lebendig machen.
Ja, richtig.
Das würde ja auch in Richtung Musical gehen. Wo
ja,
sich auch
aber er ist
wird.
Ja auch, was hat er, Bachchor, nicht?
Ja, so ja. So.
Und da steht man einfach und macht nichts, außer dass man
außer den Lippen wird nichts bewegt.
Ja.
So. Ja, und das ist jetzt, was wir machen, das ist Reflexion über die Kontexte verschiedener Musikkulturen also oder Stile und wie sie praktiziert werden.
Also in der Volksmusik ist mehr Bewegung als in der klassischen Musik.
Ja.
Da ist sie wahrscheinlich fehl am Platz, wenn man da rumtänzelt oder so etwas. Aber wir sind ja Teil der Volksmusik, unserer ländlichen Musik hier.
Ja.
Und da gehört Bewegung mit dazu, denke ich mir, zu veranschaulichen.
Ja.
Also ich bin nicht ganz, ich bin ein bisschen überrascht, dass hier, wir zum Stillstand sind wir verdonnert bei bestimmten Liedern, wo in der ersten Reihe ordentlich Bewegung ist, wo also dann auch tänzerische Schritte also dort gezeigt werden. Ansonsten gehört ja auch Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Spaß am Singen, das zum Publikum rüberzubringen, gehört auch mit einer körperlichen Ausstrahlung also dazu. Man soll dem Publikum ja auch zeigen, dass man Spaß daran hat, dass das Publikum Spaß hat.
Ja.
Dass es also so eine gegenseitige Befruchtung also dort stattfindet. Wir merken, wir bringen mit unserer Musik dem Publikum Freude und es macht uns Spaß, dass das Publikum Spaß daran hat. So war bisher also immer unser Auftrag und das war auch für mich immer Antrieb zu sagen, bitte, für mich ist ein Auftritt in einer Seniorenresidenz wertvoller, wenn ich dort sehe, dass jemand im Rollstuhl mit der Hand wippt, als jetzt also bei Siemens für 1.500 Euro einen Auftritt zu machen, den an sich keiner hören will, weil jeder mit dem anderen reden will. Diese Dinge spielen also, glaube ich, für einen Großteil also unserer Chormitglieder auch also eine Rolle. Und so sehen wir auch unser soziales Engagement, dass wir Musik also dorthin bringen, Freude dorthin bringen und jemand mal für ein, zwei Stunden vielleicht seine Lebensumstände vergessen lässt.
Ja.
Und dann kommt es wieder, auch Bilder sich also vorstellt, was singen die da oben auf der Bühne, wenn die also von der Karibik also singen oder von dem, nur allein von, aber ich nehme mal den Hamburger Fairmaster, ne, wenn man davon singt, dass dort auch ein Bild entsteht, was dort also gerade von der Bühne nach vorne transformiert wird.
Du hast gerade vom Spaß am Singen gesprochen. Viele Kinder und Jugendliche kennen das aktive Singen ja eigentlich gar nicht mehr. Und das ist ja ein Generationenprozess, der sich ja schon in den letzten Generationen letztendlich angebahnt hat. Die Eltern singen nicht mehr mit ihren Kindern. Das Singen in der Schule wird auch weniger. Dadurch, dass die Kinder das Singen ja auch nicht gewöhnt sind, empfinden viele dann auch eher eine Scheu vor dem Singen, kennen das Musizieren eher in der passiven Form. Was habt ihr da für Gedanken bezüglich der Rolle des Singens und wie man Spaß am Singen den Kindern vermitteln kann?
Also ich kann es wirklich, den Gedanken hatte ich also die ganze Zeit also schon in meinem Kopf. Schule ist ja ein, sagen wir, ein Zeitabschnitt. Es gibt ja was vor der Schule. Meine Schwester ist Kindergärtnerin. Kindergärtnerin noch nach alter Art. Und die hat mir wieder gesagt, Erziehung der Kinder, Wissensvermittlung fängt ja nicht erst im Kindergarten und in der Schule an, sondern der Hauptpunkt ist die Elternschaft. Die haben den Auftrag, Kinder zu bestimmten Dingen, an bestimmte Dinge heranzuführen. Und für uns war es immer so, wir haben viele Kinderaufpasszeiten gehabt. Mit Kindern 1, 2, 3, 5, 6 Jahre alt. Und das Einfachste war, man glaubt es nicht, mit den Kindern entweder A vorzulesen und noch einfacher war es, mit denen zu singen. Einfache Volkslieder, alle Vögel sind schon da und der Mai ist gekommen, alle meine Entchen. Es hat sich dann auch so fortgesetzt, und das ist nicht nur in einer Familie also so gewesen, dass die Kinder dann auch das von ihren Eltern eingefordert haben und gesagt haben, bitte mit Sabine und Egon haben wir das und das gemacht, können wir das nicht auch mal, mindestens einmal in der Woche oder einmal am Tag, dass wir gemeinsam also das dort vortragen. Und es hat also tatsächlich geholfen. Und meine Schwester jetzt, die hat also gesagt, man hat es gemerkt in den Familien, was passiert mit den Kindern dort. Werden sie vorbereitet und auch mitgenommen in ihrem Lebensweg oder werden sie in den Kindergarten gebracht und der Kindergarten fängt also dann an, mit diesen jungen Menschen dort zu üben und sie an irgendwelche Dinge heranzuführen.
Hans-Günther, du wolltest auch...
Ja, ich habe da, wie schon eingangs erklärt, von Kleinkind an in der Familie mit Großeltern und mit Eltern wurde immer gesungen.
Ja.
Kindergarten gab es noch zu der Zeit nicht für mich. Ja. In der Schule, die Lehrerin hat mit uns ein-, zweimal am Tag was gesungen. Das hat mich mit geformt. Und je weiter es dann ging in der Schule, Schulchor, freiwillig, da war schon der Keim größer gewachsen. Ja. Es macht Spaß. Und dieses Gefühl muss eben rechtzeitig erweckt werden, dass es Spaß macht.
Ja, also die Freude am Singen erwecken ist dein Plädoyer.
Ja.
Ja. Chris meldet sich gerade noch.
Ich wollte eigentlich nur mal fragen, wenn ihr jetzt zu dritt vor der 6. Klasse steht und denen erzählt, warum sie jetzt im Shanty-Chor mitsingen sollen. Wie würde das aussehen? Was wäre euer Impuls?
Also.
Ja, antwortet.
Ja, ich gucke rum. Also, ich will hier nicht. Also,
jemanden in der 6. Klasse anzusprechen darf, ist natürlich nicht unproblematisch, weil der überhaupt keinen Draht dazu hat.
Ja, genau, aber darum geht es ja.
Keinen Draht dazu hat. Und diesen Draht zu entwickeln, ist für einen Sechsklässler ganz schwer. Ne?
Ja. 12, 13 Jahre.
Ja.
Ne? 14 also, Jahre.
Ne? Lebensweltorientierung heißt das in der Pädagogik.
Ja. Also die Frage, die also auftaucht, ist doch immer wieder, hat man diese Gruppe, die also 25, ich weiß nicht, wie die Höchstzahl also in irgendeiner Klasse ist, 25, 28 Kinder, unterschiedliche Aufnahmefähigkeit, unterschiedlichen Interessen, die also jetzt auf Shanty-Chöre oder auf Shanty-Singen hinzubringen, würde bei mir also bedeuten, über Seefahrt anzufangen. Was bedeutet Seefahrt also für uns? Welche Möglichkeiten also hat man? Und dass Seefahrt jetzt nicht nur die riesigen Containerfrachter im Hamburger Hafen, die mit den Portalkränen also dort be- und entladen werden, sondern es gibt auch da eine Geschichte, wie es in vielen Bereichen geschichtliche Entwicklungen also gibt. Und vor diesen Containerfrachtern, 400 Meter lang, 56 Meter breit, gibt es auch bestimmte Dinge, die noch nicht mechanisiert waren, sondern wo es darauf ankam, mit Menschen, mit Muskelkraft, mit Erfahrung, ein Schiff von A nach B zu bringen und darüber vielleicht zu wecken. Und dann kommen wir auf den Begriff der Shanties. Was hat man mit diesem Gesang angefangen? Auch die Illusion zu nehmen, dass da jemand mit dem Akkordeon Musik gemacht hat. Akkordeon auf dem Segelschiff konntest du nach einer Woche wegschmeißen, weil also Feuchtigkeit, also wenn es überhaupt ein Instrument gab, gab es vielleicht eine kleine Flöte, die also dort noch also, mitgewirkt hat. Ich würde es so aufbauen, und da mache ich auch gleich Schluss, so aufbauen, dass ich über die Jetztzeit der Seefahrt auf die Historie, wie hat es in einem bestimmten Zeitraum also angefangen mit der Seefahrt und dann eben darauf komme, dass wir im überwiegenden Teil diese Historie, die gewesenen Bedingungen auf See, also dort hochhalten, wie man in vielen Bereichen auch sich auf mit einem gewissen Geschichtsbewusstsein auch dort sich also nach vorne präsentiert.
Hagen hat das letzte Wort, weil dann unsere Seminarzeit ist schon mehr als um.
Am Anfang der Stunde muss ein Narrativ stehen. Ja. Man kann nicht die Noten verteilen und sagen, das singt. Ein Narrativ, eine Geschichte. Ja. Oder zum Beispiel jetzt der Unfall an der Brooklyn-Brücke.
Ja.
So kommt man so langsam dann auf diese Materie des Segelns, der alten großen Segelschiffe. Und dann kann man irgendwann loslegen.
Capitano, Capitano, nimm mich mit auf große Fahrt, nimm mich mit auf deine Reise um die Welt.
Das war die 86. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Egon, Chris, Judith, Hagen, Judith und Hans Günther. Vor allem für die entspannte Gesprächskultur, die Fähigkeit, einander zuzuhören und aufeinander einzugehen und die große Offenheit. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen zu dieser Folge bei Spotify oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Wie gewohnt erscheint die nächste Folge in etwa einem Monat und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.